Gott in der Höhe, der Wunder an uns vollbringt, der sich offenbart, der an uns wirkt, der immer noch derselbe ewige und bleibende Gott ist. Wir haben einen guten Gott. Halleluja. Und der löst unsere Probleme. Eigentlich haben wir ein Thema, das uns bewegt, aber Gott löst die Probleme. Mein Thema lautet, wie und was löst unsere Probleme? Der Herr. Der Herr ist allmächtig, der Herr ist stark, dem Herrn ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Er macht das. Er macht das. Und darüber wollen wir noch mehr hören. Preis sei Gott. Je mehr wir Gott preisen, desto mehr arbeitet Gott für uns. Einfach Gott preisen. Halleluja. Lob und Dank. Hosianna. Gelobt sei Jesus Christus und was auch immer ist. So, ganz herzlich eingeladen für diesen Gottesdienst hier. Ich freue mich, dass du dabei bist und dabei sein willst und kannst. Gott möge dich segnen. Mittwoch werde ich über das Thema sprechen, was sind die Fundamente des Glaubens? Worauf basiert dein Glaube? Auf Johannes Matthäus, auf die Freie Nazarethkirche oder was weiß ich, Gemeinde Gottes, Gemeinde des Heiligen Geistes, Gemeinde Jesu Christi, lauter oder auf die evangelische Kirche, katholische Kirche, auf den Papst, auf Petrus, auf was basiert unser Glaube? Was sind die Fundamente meines Glaubens? Und ich habe eine gute Botschaft. Was sind die Fundamente meines Glaubens? Es ist nicht nur die Bibel, es ist nicht nur die Gemeinde. Weißt du, das sind ganz andere Dinge. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das Fundament. Das ist diese Offenbarung des Heiligen Geistes. Ganz herzlich eingeladen. Am Freitag werden wir über Berufung sprechen. Was ist deine Arbeit? Bist du zum Schlafen berufen, zum Hosianna-Singen berufen? Wozu bist du berufen eigentlich? Oder Geld zu verdienen, zu essen und zu trinken und gute Zeit zu haben? Was ist die Berufung deines Lebens? So, finde deine richtige Aufgabe. Was ist deine richtige Aufgabe? Überleg einmal, was ist deine richtige Aufgabe? Und jetzt lass langsam zergehen. Was ist deine richtige Arbeit? Deine richtige Aufgabe, deine richtige Berufung? Ja, dass ich Christ bin, dass ich in den Himmel komme. Ich kann auch ohne den Himmel leben. Verstehst du? Das ist mal böse ausgedrückt. Das ist nicht meine Berufung. Meine Berufung ist ganz was anderes. Ich bin zum Lob und Preis und Dank Gottes da. Zur Verherrlichung des Herrn. Die Menschen sollen unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Am Samstag werde ich über Heilung sprechen, und zwar innere Heilung. Was nützt es, wenn du körperlich geheilt bist, perfekt bist, wenn alles in Ordnung ist und innerlich ein Krüppel, ein Behinderter, eine lahme Ente oder sonst noch was, verstehst du? Was nützt es, wenn du innerlich dich nicht bewegst, innerlich aus dir selber nicht rauskommst? Verstehst du? Innere Heilung, das wird das Thema sein. Und die meisten Leute brauchen innere Heilung. Die sind abgelehnt worden, nicht gewollt worden und in der Gemeinde irgendwo an die Ecke gedrängt worden oder was weiß ich, in der Gesellschaft nicht gebraucht, nicht gefragt, nicht gewollt, nicht geliebt, nicht verstanden. Innere Heilung. Und viele Menschen rennen zum Arzt, zum Psychologen, zum Psychiater, zum was weiß ich, irgendwelchen Spezialisten. Es gibt einen Spezialisten, der uns heilt. Halleluja, preis dem Herrn, über den werde ich sprechen. Und am Sonntag, kommenden Sonntag, so Gott will und wir leben, Jesus will dir dienen. Nicht das Gottesdienst nennen wir. Wir gehen zum Gottesdienst, als wenn wir Gott dienen würden, als Gott unseren Dienst bräuchte. Gott kann ohne dich, ohne mich und ohne uns existieren. Er hat Milliarden von Engeln, der muss nur so machen und da springen schon die Engel. Weißt du, Gott braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn. Und die Frage ist, wie dient Jesus uns? Jesus will dir dienen. Er will dich, ja, auf Händen tragen, dich in seiner Hand immer halten und dich nicht loslassen. Ich habe für dich gebetet, sagt der Herr, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist, wie Jesus uns dienen will. Er will für uns beten und noch vieles andere mehr. Komm, sei dabei. Der Herr hat viel mit dir vor. Du bist noch nicht fertig. Ich bin auch noch nicht fertig. Ich könnte 120 Jahre alt werden und werde immer noch nicht fertig. Bis in der Ewigkeit. Und ich bin Gott dankbar. Weißt du, ich habe manchmal Sorgen für mich über mein persönliches, geistliches Leben gemacht. Ich habe gesagt, Heiland, da gibt's noch so viel zu tun an mir. Innere Heilung, äußere Heilung, was weiß ich, welche Heilungen, welche Lösungen. Da gibt's noch so viel zu tun. Wenn ich sterbe, und ich werde sterben, garantiert, das ist schon schwarz auf weiß, mein Todestag steht irgendwo fest. Aber das hat nur der Herr, meine Zeit steht in seinen Händen, nur nebenbei. Aber ich wollte nur eines sagen, habe ich gedacht, und wenn ich jetzt sterbe, ich bin noch nicht vollendet, ich bin noch nicht vollkommen, und Heiland, ich komme dann vor dein Angesicht, und da fehlt noch so viel, da ist die Hälfte noch nicht erledigt in meinem geistlichen Leben, und ich hätte noch so viel tun können, und noch so viel erreichen können, und nichts erreicht. Und dann hat Gott zu mir ein Wort gegeben, und zwar bei einer Beerdigung, muss ich es vorstellen. Bei der Beerdigung redet der liebe Gott zu mir und ich nicht zu den Leuten. Und bei der Beerdigung habe ich die alte russlanddeutsche Schwester beerdigt, die ist kurz gläubig geworden, also in unserer Gemeinde, gar nicht so lange Christ gewesen, beerdigt. Und weißt du, die konnte gerade noch notgetauft werden. Das heißt also, sie konnten noch gar nicht große Taten dafür den lieben Gott machen, missionieren, die Welt bekehren, ihre Verwandten zum Heiland bringen, gar nichts. So habe ich gedacht, Herr, was predige diese Schwester? Und blätter in der Bibel und suche ein passendes Bibelwort als Aufhänger für meine Beerdigungspredigt. Und dann hat Gott mir ein Wort gegeben. Und ich will ausfüllen deinen Mangel mit seinem Reichtum. Da habe ich gedacht, Halleluja, wenn ich in den Himmel komme und noch nicht fertig bin, dann wird es ausgefüllt, alles was noch fehlt. Da wird noch alles erledigt, durch seine Gnade, durch seine Gerechtigkeit. So, ich muss mich nicht so abmühen, wie ein Pharisäer und wie ein Schriftgelehrter. Ich muss. Nein, ich muss gar nichts. Ich muss einfach mich in seine Hände fallen lassen und dann bin ich gesegnet. Ich werde dort empfangen und dann kommt der Vater und sagt, dieser mein Sohn Johannes Matutis war tot und ist lebendig geworden. Das wird passieren. Dann kriege ich ein neues Kleid, dann kriege ich ein paar Ringe, ein Armband, einen Ohrenring vielleicht und einen Nasenring und was weiß ich, und eine Krone. Ich werde ausgeschmückt. Ja, in der Bibel, wir werden ausgeschmückt und ausstaffiert, dass wir glänzen wie Könige. Hast du schon mal Könige gesehen? Ja, die sind in der Herrlichkeit, die sitzen auf dem goldenen Thron. Ich werde all das kriegen. Und dann kommt noch der Mastochse. Verstehst, das Mastkalb wird geschlachtet, dann kommt die Musi und die spielen auf, was weiß ich, oh, wenn die Heiligen einmarschieren, verstehst, und dann wird's auf Pauke gehauen und dann kommen die, die ich zum Heilen bringen durfte und so weiter und die ich nicht geschafft habe bis zur Vollendung, ob es vollendet, der Herr das Übrige, er ist der Anfänger und der Vollbringer unseres Glaubens, Lob und Dank. So, das sind die Themen, die uns in der nächsten Woche beschäftigen werden und ich möchte einfach Mut machen. Halt an Jesus fest. Gott hat mir in dieser Tage, ich glaube gestern war es, ein Bibelwort gegeben, einen Gedanken gegeben und das möchte ich einfach weitergeben. Sorge für deine Seele und sonst für gar nichts. Und alles andere wird der Herr erledigen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann fällt dir alles andere zu. Da wird das alles Übrige getan und erledigt. Da musst du dich nicht mehr abquälen. Ich muss mehr beten. Dreimal in der Woche fasten. Ich muss mehr opfern. Nein, lass dich in Gottes Arme fallen und du bist sicher und selig. Was und wie löst man die Probleme? Das ist meine Botschaft heute. Immer, wenn man glaubt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so. Immer, wenn ich glaube, jetzt bin ich fertig. Jetzt, oh, jetzt bin ich über den Berg. Halleluja. Jetzt habe ich es geschafft. Immer, wenn es läuft, kommt wieder was dazwischen. Immer, wenn ich denke, es ist gut, Halleluja, weißt du, dann kommt der liebe Gott und weißt du, wie der liebe Gott kommt? Matutis, sie haben noch Kapazitäten frei. Sie haben noch Platz, sie können noch was machen, sie können noch was erledigen, sie haben noch Kapazitäten frei. Und dann kriege ich wieder neue Probleme. Deshalb, ich möchte nicht unbedingt die Probleme so gelöst haben. Ich bin so dankbar, wenn ich noch Probleme habe, so dann muss ich nicht alle, da kriege ich keine neuen Probleme. Denn da bin ich beschäftigt mit den alten Problemen noch. Verstehst du? Aber sie haben noch Kapazitäten frei. Da steht eine Maschine frei. Oder da ist das Auto noch frei. Oder können sie noch was tun? Weißt du, so ist der Teufel, verstehst du? Und er sagt, ja, der tut nichts. Der schläft und so weiter. Der hat jetzt Pause und so weiter. Weißt du? Und sobald der Chef sieht, dass du Pause machst, gibt er dir Arbeit auf. Also mein Chef war es zumindest. Natürlicher Chef. Und so weiter, der hat mich immer erwischt, wenn ich nichts getan habe. Ja, sind Sie fertig schon mit der Arbeit? Dann habe ich neue Arbeit bekommen. Probleme sind da, um gelöst zu werden, um aufgearbeitet zu werden und verarbeitet zu werden. Dazu sind Probleme da und wir sollen davon nicht weglaufen und sie holen uns immer ein und ich bin so frustriert manchmal. Meine Probleme sind schneller, als ich laufen kann. Die holen mich immer ein. Die sind immer da, so und so weiter. Und ich habe eines gelernt, stell dich deinen Problemen, mach aus deinen Problemen Projekte, mach was draus. Gottes Kinder fliehen nicht vor den Problemen, vor den Schwierigkeiten. In Sprüche 28, Vers 1, und da steige ich ein heute Morgen, da heißt es, der Frevler, der Gottlose flieht und ihn jagt niemand. Der jagt niemand, der flieht. Weißt du, Gott jagt dich nicht, Gott treibt dich nicht. Doch der Gerechte, und jetzt kommt das Schöne, der Gerechte, ich hoffe, dass du ein Gerechter heute bist. Nicht ein scheinheiliger und selbstgerechter, sondern ein Gerechter Gottes, dass du ein Gerechter bist. Doch der Gerechte fühlt sich sicher wie ein Lion, wie ein Löwe. Halleluja! Hast du schon mal einen Löwen gesehen? Ich bin in der Wilhelmheim Zoo in Stuttgart und es hat draußen geregnet. Ich war mit meiner Familie der Einzige, der dort drin war. Und ich habe gedacht, ich muss den Löwen ärgern. Und habe meinen Regenschirm genommen und seinen Knochen ihm weggezogen. Du, der sprang hoch. Und das Gitter hat sich gebogen. Ich habe gedacht, er frisst mich. Und brüllt, dass die Wärter kamen. Was ist hier passiert? Ich stand da. Ich konnte nichts mehr sprechen. Versteht, das Brüllen eines Löwen, hat sich angehört wie ein Düsenjäger. Der Gerechte ist sicher, fühlt sich sicher. Nicht er ist sicher, er fühlt sich sicher wie ein Löwe. Sicher ist er nicht. Da gibt es noch genug Feinde, genug Widersacher. Sicher ist er nicht. Aber er fühlt sich. Und genau darauf kommt es an. Wie fühlst du dich? Wie Angsthase? Wie Mäuschen? Eine kleine Spinne. Wie fühlst du dich? Der Gerechte fühlt sich wie ein Löwe. Und hier wird das Gefühl angesprochen. Der Gerechte hält Stand. Wie ein Löwe. Der brüllt. Der macht Krach. Und ich möchte dir Mut machen. Wenn du Probleme hast, mach Krach. Was es immer ist. Dann schrei. Dann rufe. Die Kinder Israel hatten einen Haufen Probleme. Und was haben die Kinder Israel gemacht? Sie schrien zum Herrn. Immer wenn sie Probleme hatten, wenn sie kein Brot hatten, wie löst man seine Probleme? Da schrien sie zum Herrn, Herr, hilf, kein Wasser, sie schrien zum Herrn. Da kamen die Feinde, sie schrien zum Herrn. Immer wieder, wenn ich in der Bibel lese, dass die Israeliten, die Kinder Gottes, Probleme hatten, sie schrien immer zum Herrn. Und das ist die Lösung, Nummer 1, schrei zum Herrn. Verkleide deine Fenster mit Matratzen. Verstehst du? Und mach alles dicht, die Tür, weißt du, zuhängen, dass kein nichts nach draußen gehen, dringt und dann schreit zum Herrn. Weißt du, wir haben verlernt zu schreien. Wir haben verlernt zu schreien. Rufe mich an in der Not. Nicht klopfe so ein bisschen leise, versuch dich ran zu pirschen auf Katzenfuzen, Poten. Verstehst du? Nein. Schrei, rufe zu dem Herrn. Als der Elende schrie, kam der Herr und hat ihm geholfen. Schrei. Und ich weiß, was das ist. Schreien. Du kannst nicht überall schreien. Die denken, du bist bekloppt. Weißt du, was ich gemacht habe? Gut, dass ich Auto habe. Da bin ich rausgefahren im Wald, Scheiben hoch. Und dann habe ich zum Herrn geschrien, bis die Scheiben beschlagen haben. Aber ich weiß, da hat Gott mein Gebet erhört. Du musst allein sein, wenn du schreien willst. Die Leute verstehen dich nicht. Die Leute bringen dich da in die Irrenanstalt, wenn du zu lang und zu laut schreist. Die denken, bei dir stimmt was nicht. Nein. Und wir müssen einen Urschrei herauslassen. Weißt du, wie du zum Leben gekommen bist? Bist nicht so einfach, das bin ich hier, bitte nennt mich Johannes und was weiß ich. Nein, du hast gebrüllt. Du hast gebrüllt, geschrien. Und wenn du das nicht gemacht hast, hast du noch einen Klaps auf den Hintern gekriegt. So hat es angefangen bei uns Menschen. Weißt du, wir müssen schreien, damit wieder Luft holen. Damit wir wieder Atem haben und von dem Moment beginnt unsere Lunge zu arbeiten und der ganze Schleim geht raus. Wir müssen uns von diesem ganzen Schleim des Alltags befreien. Wir brauchen Zeiten, wo man durchbetet, wo man in der Gegenwart Gottes kommt, wo man sein Herz dem Herrn, wie es in der Bibel heißt, so schön ausschüttet. Schreit zu dem Herrn. So, der Gerechte ist wie ein Löwe. Der Löwe verteidigt sein Revier. Schrei! Sobald da ein Eindringling kommt, sobald ein Widersacher in deine Quere kommt, schrei, halt, hier nicht, das ist mein Revier. Und wir sollten lernen, wieder unsere Reviere zu markieren. Jeder Hund, jeder Katze macht das sogar, ja, alle Tiere machen das. Markiere dein Revier, das ist mein Revier. Gott sagt, da, wo dein Fuß sich draufsetzt, das Land gehört dir. Das, was der liebe Gott dir geschenkt hat, was er dir offenbart hat. Markier diese Revier, das ist meins, das gebe ich niemand ab. Die können alle das haben. Für alle ist der liebe Gott da zu haben. Der Löwe verteidigt seine Macht, seine Grenzen. Er lässt niemand Fremdes in sein Revier. Er kennt seine Aufgaben, deshalb werden wir in den nächsten Tagen auch darüber sprechen. Du, das ist meine Arbeit. Ich lasse mich nicht da irgendwie dirigieren. Wir sind Geschwister, wir sind Brüder und Schwestern im Herrn, aber jeder hat seine eigene Berufung. Ich habe meine Stimme. Wir waren mal eingeladen mit unserer Familie bei einem Posaunenchor-Treffen mitzuspielen und da waren Leute dabei mit Piccolo-Trompeten, so ganz kleine Trompeten. Denke ich, und die wollen gegen meinen Bass-Tuba ankommen? Verstehst du, aber du, die können schon schmettern. Jeder hat eine Stimme. Jeder hat etwas zu sagen. Jeder hat etwas zu geben. Und ein jeder diene mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Jeder hat seine Aufgabe. Kenne deine Aufgabe. Das ist meine Arbeit. Meine Arbeit ist zu predigen, zu beten, zuzuhören oder zu reden, was auch immer ist. Und denk, was ist deine Aufgabe? Finde heraus. Kenne deine Verantwortung. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Basta. Ich kann nicht über andere Häuser reden. Ich kann nicht über andere Familien reden. Ich bestimme über meine Familie. Und zwar solange die Kinder die Füße unter meinem Tisch setzen. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Haben sie ihre eigene Familie. Haben ihre eigenen Nester. Haben ihre eigene Brutstätten. Haben ihre eigenen Probleme. Aber solange sie bei mir sind, werden sie das machen. Und wenn sie nicht machen, dann können sie ausziehen. Das ist hart, aber es ist wahr. So, ich und mein Haus. Das ist sein Revier zu markieren. Wie löst man sein Problem? Nicht so sich gehen lassen, sich treiben lassen, alles erlauben, alles dulden, alles schlucken, schön lieb sein. Weißt du, das mit dem schönen lieb sein, das ist teuflisch. Wir müssen Kinder Gottes sein und Kinder Gottes wissen, wie man sich benimmt. Sie sind Könige und der Gerechte ist wie ein Löwe. Der Gerechte ist wie ein Löwe. Jeder, der Gerechte kennt seine Bestimmung. Wer also Gott missachtet, der wird fliehen, heißt es. Aber der Gerechte, der wird bleiben. Wer Gott gehorcht, der fühlt sich sicher wie ein Löwe. Das gefällt mir. Schreib das in deinem Papier und rahm das ein oder kleb das über deinen Spiegel, was auch immer ist. Ich bin ein Löwe. Nicht Sternzeichen Löwe oder so etwas. Nein, ich bin von meinem Wesen, von meinem Charakter, von meiner Natur. Ich bin ein Löwe. Dazu hat Gott mich gewollt. Der Löwe aus Juda, das ist Jesus Christus. Nicht immer der Teufel. Weißt du, wir sagen, der Teufel wäre der Löwe. Der hat uns nur geklaut. Der äfft uns nach. Der denkt, das, was die Christen können, kann ich auch. Der kann gar nichts. Du bist der Löwe. Halleluja. Erkenne deine Natur und dein Wesen. Gott selbst vergleicht sich mit dem Gottesfürchtigen und erinnert ihn, du bist ein Löwe. Und dann, wenn du das ergreifst, deine Initiative, dann wirst du nicht Depressionen haben und feige sein. Ja, das kann ich nicht, das ist unmöglich. Frag doch den Löwen, ob er auch so deckt. Wenn du dem seine Beute wegnehmen willst, geh ihn zu hier und probier mal. Der wird dich anspringen. Und nicht nur der Löwe, sondern jedes andere Tier. Der wird dir die Augen auskratzen, dass dir Hören und Sehen vergeht. Deshalb, der Gerechte, und das ist das, was Gott hier nimmt. Wenn Gott in dir ist, und hör mal, wenn Gott in dir ist, dann ist in dir der Löwe, Halleluja, nicht der Teufel, der Löwe, Jesus Christus, der Heilige Geist, die Kraft Gottes. Und du bekommst eine ganz andere Natur, du kommst ganz groß raus, Halleluja. Auf meiner Facebook-Seite habe ich einen Spruch mit jemandem geschickt, und wo minderwertig als Komplexe hat und. Gott denkt groß von mir. Und Gott ist mit mir verliebt. Und ich bin ein Liebling Gottes. Was die Leute noch alles geschrieben haben, verstehst du? Sei begeistert von dir selber. Wie sollen andere von dir begeistert sein, wenn du von dir selber nicht begeistert bist? Werde von dir selbst, ich bin ein Löwe. Ich habe solche kleine Bildchen, ab und zu mal verschicke ich auch. Da kommt eine Katze, guckt in die Pfütze rein und sieht Löwenmähne. Löwengesicht. Oh, ich bin ein Löwe. Ja, ich will nur Mut machen. Es kommt darauf an, wie du dich siehst und wie du dich fühlst. Und nicht, was die Leute sagen. Hör auf diesen ganzen Unsinn, was die Leute reden. Hör auf die innere Stimme, wer in dir ist. In dir ist Christus und der Heilige Geist. So, der Gerechte zittert nicht vor den Problemen. Oder wenn er hört, jetzt haben wir eine neue Aufgabe. Eine neue Lektion nehmen wir jetzt durch. Jetzt haben wir neue Möglichkeiten, was auch immer ist. Weil mir ist dieser Tag so groß geworden. Was hat Gott den Menschen als erstes gegeben? Weißt du, was er gegeben hat? Nicht den Heiligen Geist. Ein Acker, wo Dornen und Disteln wachsen. Das hat Gott den Menschen gegeben. Und er hat gesagt, so jetzt gehst du auf deinen Acker, ackerst und rodest die Dornen und Disteln raus und machst eine Plantage draus. Acker hat der Mensch bekommen, das Feld. Und im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Gott hat nicht gesagt, dass ich dich segnen werde und dir Brot backen werde. Und ich werde dir Mehl mahlen und ich werde, was weiß ich, alles für dich tun, anrühren und Teig machen und Sauerteig besorgen. Nein, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. So, das ist voll Gottes. Und was heißt im Schweiße deines Angesichts? Tu was. Tu was. Fang irgendwie an. Und durch Experimente haben die Menschen immer wieder was entdeckt. Und du musst experimentieren. Guck mal, die meisten können nicht backen oder haben noch nie gebacken in ihrem Leben, aber plötzlich irgendwie rühren da rum, irgendwas rein, alles was sie haben, kommt rein, wird rumgerührt und dann wird in die Pfanne gebacken. Da kommt Pizza raus, da kommt das raus und da kommt jenes raus, was auch immer ist. Und wenn du selbst das Brot verdient hast, und ich habe eines gemerkt, das was du selber machst, das schmeckt. Da weißt du, was drin ist. Das schmeckt, wenn du selbst, und genau das ist, was der liebe Gott will, dass du selbst deine Probleme löst, nicht andere, so wie diese Isabel, leg dich ins Bett, Bruder Ahab, und ich mache das für dich. Das ist Unsinn und Blödsinn. Nein, selbst machen. Der Gerechte hat eine göttliche Bestimmung, darüber in den nächsten Tagen mehr. Er ist bestimmt zum Gewinnen, zum Überwinden, zum Siegesleben. Da, wo du Sieg errungen hast, da hast du eine Erfahrung gemacht, und du kannst sagen, ich weiß, ich war dabei. Ich habe meine Finger verbrannt. Die Zunge verbrannt. Und was weiß ich, was ich noch alles verbrannt habe. Ja. Der Gläubige muss mit seiner Bestimmung und Berufung übereinstimmen. Und unsere Berufung ist, zu triumphieren. Von diesem Lobpreis zu singen. Dass wir triumphieren, dass wir den Sieg verkündigen. Dass wir herrschen. Wir sind dazu berufen zum Herrschen. Guck doch so Könige an. Manche sind blemblem. Wenn ich so manche englische Könige angucke, die haben Inzucht getrieben und was weiß ich, die sind blöd, aber die sind Könige und die herrschen. Und meistens andere regieren für sie. Aber zum Herrschen musst du nicht viel Grips haben, du musst nur in der Autorität sein. König. Wir haben schon so Könige gehabt auf manche Throne dieser Welt, die waren nur 10 Jahre alt und haben regiert. Auch in der Bibel, da gab es einige Könige 10 Jahre alt. Was kann so bengelgroß regieren? Verstehst du? Aber der ist König. Der gibt Auto an, in welche Richtung das geht. Wollen wir das? Ja, wir wollen das. Natürlich schwätzt, was die anderen sagen. Aber das ist vollkommen egal. Er ist König. Unsere Bestimmung ist, sich nicht daraus zu machen, was geschieht, sondern Herr der Lage zu werden. Das ist unsere Bestimmung, unsere Berufung, und als Sieger dazustehen. Ich bin ein Löwe. Mit einer Mähne. In Amerika, in Texas, nicht Bruder Pfaff, aber in der Nähe von Bruder Pfaff, da gab es einen Autoschrotthändler, da wurde ständig bei ihm eingebrochen. Ständig wurde bei ihm eingebrochen, hat er sich einen Hund besorgt, so richtig Fellhund, also voller Haare, und dann so geschnitten wie ein Hund, wie ein Löwen, die Mähne gelassen und hinten alles abgeschnitten. Und der lief rum, da hat sich keiner getraut, auf dem Hof zu gehen. Und die haben erzählt überall, der hat einen Löwen als Aufpasser. Der hat einen Löwen als Aufpasser. Verstehst du? Der tut so als ob. Oder hat nur so getan als ob. Verstehst du? Das Wichtige ist, für was hältst du dich? Sag mir, für was hältst du dich? Wir sind Königskinder. Wir sind Prinzen und Könige von der Berufung Gottes. So, wir sind von Gott bestimmt für das Beste. Nicht, dass du Sonderangebote kaufst irgendwo, wo es die Leute rausschmeißen und nicht mehr haben wollen. Nein, wir sind für das, und das Beste ist für die Kinder Gottes gerade gut genug. Das Beste. Und sobald da jemand in dein Revier kommt, das ist meins, da verteidigst du dein Revier und sagst, nein, das erlaube ich nicht, das ist für mich bestimmt. Und wenn du etwas wünschst und etwas willst, du musst es im Glauben nehmen. Yonke Cho, ein Pastor aus Südkorea, so aus in Korea, eine tolle große Gemeinde. Ich kenne ihn noch, Dr. Cho kenne ich noch, als er noch 300 Mitglieder in seiner Gemeinde hatte. Der hat inzwischen 700.000 Mitglieder gehabt. Oder hat, jetzt ist er pensioniert so langsam. Aber ich kenne ihn noch mit 300 Mitgliedern in einer Slum-Gemeinde. Diese Kontakte habe ich dort bekommen. Und er hat in seiner Bibel, Er wollte immer ein Fahrrad haben, kein Auto, ein Fahrrad. Und zwar ein deutsches Fahrrad von der Firma Adler. Und dann hat er sich das ausgeschnitten und in seine Bibel reingeklebt. Er möchte immer, wenn er die Bibel aufschlug, er hat immer das Fahrrad gesehen. Lieber Gott, damit ich meine Hausbesuche besser machen kann und nicht zu Fuß gehen muss, ich möchte ein Fahrrad haben. Und er hat an sein Fahrrad geglaubt, dass Gott ihm ein Fahrrad geben wird. Und es verging eine Weile, bis irgendjemand hörte, der Bruder betet für ein Fahrrad, ein Amerikaner hat ihm ein Fahrrad gekauft, ein deutsches Fahrrad. Später wollte er ein Auto haben. Deshalb, weißt du, was du willst, du kriegst nicht von heute auf morgen, vergiss es. Wie löse ich meine Probleme, ist mein Thema. Du musst erstmal schwanger werden. Und Schwangerschaft dauert im Schnitt 9 Monate, bei den Elefanten 18 Monate. Verstehst du? Wir müssen uns Zeit nehmen, schwanger werden, das in uns tragen, sich wünschen. Herr, ich hätte so gerne das und das und das und das und das. Wünsch dir. Fang an, dir zu wünschen. Wie löse ich die Probleme? Nur nebenbei. Sag es Gott immer wieder und halt Gott vor, ich hätte gerne so etwas. Ich möchte deutsches Fahrrad. Oder was weiß ich. Und wünsche, red mit Gott, schrei zum Herrn. Guck mal, Herr, ich kann nicht mehr so gut laufen. Ich brauche jetzt so Radl. Ja, Probleme sind da, dass du Bedürfnisse in dir geweckt werden, dass du anfängst zu beten, zu Gott anzurufen. Herr, wir haben kein Brot mehr, wir haben kein Wasser mehr, wir haben kein Fleisch mehr, wir haben kein Fisch mehr, nichts mehr. Und sagst dem Herrn, nicht den Leuten und nicht den Angestellten, dem Herrn das sagen. Geschwister, das ist so wichtig, dass du dein Anliegen, deine Not auf den Herrn wirfst, deine Sorgen den Herrn übergibst. So, wenn Gott etwas erreichen will in deinem und meinem Leben, gibt uns Probleme. Und Probleme sind so Reibungsflächen, Unebenheiten, etwas Borstiges oder manchmal Stolpersteine, Schieflage, Schwächen und so weiter, Exzentrik, verstehst du, dass das ausschlägt, aber Gott sagt, ich mache das alles recht. Und deshalb sind Probleme da, damit der Herr etwas Rechtes in unserem Leben schaffen kann. Gott will die Doppelbelastung, die du in deinem Leben hast, manchmal Vierfachbelastung. Weißt du, die sind dafür verantwortlich und für das verantwortlich und machen das noch und damit werden sie auch nicht fertig. Gott will dich von deiner Doppelbelastung, Vierfachbelastung, Fünffachbelastung, Sechsfachbelastung befreien. Du kannst nicht auf alle Hochzeiten tanzen. Gott schickt uns Probleme, damit wir gelöst werden von diesen Sachen. Das ist nichts. Also das ist also absolut, das liegt mir nicht. Und dann sagst du, nein, danke Herr, erlöse mich von dem Übel hier. Früher haben wir nicht Bösen gebetet im Vaterunser, sondern Übel. Bis irgendjemand drauf kam mit dem Bösen. Aber Übel ist genauso schlimm. Erlöse das, was mich zum Kotzen ist, was mir nicht schmeckt, was mir nicht bekommt, worauf ich allergisch bin. Das ist Übel, was mir stinkt. Erlöse mich von dem Übel. So, Gott will uns helfen. Und deshalb kommen viele Dinge in unserem Leben, dass wir von dieser Doppelbelastung befreit werden. Gott will nicht, dass du zerrissen wirst. Weißt du, Doppelbelastung ist, die einen ziehen in die Richtung und die anderen ziehen in die andere Richtung. Und jetzt wirst du auseinandergerissen. Verstehst du? Früher hat man das so Leute gefoltert. Und so versucht der Teufel uns immer heute noch zu foltern, dass wir auseinandergerissen werden. Du kannst nicht alles. Und du musst manches abgeben und manches loslassen. Also, lass dich nicht zerreißen. Gott schickt Dinge in deinem Leben, der sagt, du kannst nicht am fremden Joch ziehen. Das macht dich kaputt. So, und du hast es auch nicht nötig. Du hast es nicht nötig, dich ausnützen zu lassen von Hinz und Kunz und Müller und Meier. Sei ein Löwe. Der Löwe weiß, das ist meine Aufgabe. Wie löst man Probleme? Glaube nicht den Lügen Satans. Das ist Nummer 1. Das ist, was dir die Spannungen bereitet. Du glaubst viel zu viel. Du solltest erlöst werden von diesem ganzen Aberglauben. Also ich meine nicht Okkultismus und Spiritismus, es gibt noch viel mehr. Aberglaube. Ja, aber. Ja, aber. So, und der Teufel versucht dir immer wieder etwas über deine Probleme zu sagen. Das weißt du, das sind die Probleme, die sind von Menschen gemacht. Und manchmal kommt der Teufel sogar zu mir und sagt, erzählt mir, die Probleme sind vom Teufel. Verstehst du? Er selbst will sich, dass ich ihm die Probleme zuschreibe. Er will mich zerstören und so weiter. Der Teufel will mich zerstören. Nein, Gott erlaubt Dinge, dass ich mich von diesen Dingen distanziere. Seine Lügen sind, dass wir unser Leben damit vergeuden, Zeit verschwenden, unsere Kraft vergeuden und dass wir behindert sind, dass wir am Schluss, nach 10 Jahren, wenn wir unser Leben dann angucken, ich habe gar nichts getan, nichts Vernünftiges. Ich war nur mit, um mich rumzuschlagen, beschäftigt. Verstehst du, da habe ich was gekämpft und dort habe ich gekämpft und so weiter. Und überall habe ich dann neue Feinde gekriegt und bin damit nicht fertig geworden. Genau das ist, was der Teufel will. Der Teufel will genau das Gegenteil von deinem Leben, was du eigentlich solltest. Du betest im Vater unser täglich Brot gib uns heute. Schönes Gebet. Unser täglich Brot gib uns heute. Weißt du, wenn du das betest, Gott gib uns unser täglich Brot heute, weißt du, was dann passiert? Du kriegst Probleme, Brüderchen und Schwesterchen. Du kriegst Probleme. Verstehst du, kriegst Schwierigkeiten. Denn das ist, was uns Brot bringt, was uns Geld bringt, was uns Nutzen bringt, was uns Vorteile bringt. Brot. Verstehst du? Unser täglich Brot gib uns heute. Und dann kriegst du ein Paket Probleme. Wenn du keine Arbeit hast, hast du auch kein Brot. Kannst du nichts leisten, kannst nichts kaufen. Deshalb, unser täglich Brot gib uns heute. Dann kriegst du Arbeit, damit du dein Einkommen hast, dass was in deiner Tüte was drin ist. Und damit beschäftigt uns Gott. Und ohne Probleme würdest du nur auf die faule Haut liegen. Gott segne dich. Aber das ist nicht das Leben. Ohne Probleme würdest du verrosten. Ohne Probleme wirst du nur dahin vegetieren. Und so weiter. Und so alle Leute, die denken, Christentum ist Schlaraffenland, die siechen dahin, sind krank. Ein Pflug. Das habe ich in der Schule gelernt. Ein Pflug muss ackern. Und wenn der im Schuppen irgendwo hängt und steht, der fängt an zu rosten. Ein Pflug, das nicht ackert und pflügt, fängt an zu rosten. Ein Christ, das nicht arbeitet und wirkt. Ein Mensch, das nicht arbeitet, fängt an zu rosten, rostet überall ein. Oh, ich kann meine Füße nicht mehr bewegen, ich kann meine Arme nicht bewegen, mein Genick kann ich auch nicht mehr bewegen. Der rostet ein. Das hat nichts mit Rheuma zu tun, meine Lieben. Oder sonst was, Arthrose und dergleichen. Nein, wir rosten ein. Fang an zu rennen. Fang an zu arbeiten. Zu pflügen. Wie gibt's? Da gibt's auch ein Sprichwort. Weltliches Sprichwort. Steht nicht in der Bibel. Vielleicht könnte man das irgendwie reinbringen. Heute ändern die Leute alle sowieso. Sich Regen bringt Segen. Sich Regen bringt Segen. Sich bewegen bringt Segen. Hindernisse und Widerstände machen dich stark. Fit. Machen dich zu einem Helden. Machen dich zu einem Überwinder. Dazu sind die Schwierigkeiten und Probleme da. Wenn du dann zurückschaust auf dein Leben und deine Biografie schreibst, du kommst meistens nicht zu dem Fall, Biografie zu schreiben. Aber das habe ich erlebt. Da habe ich abgehakt. Dort war ich. Und da habe ich so eine Schwierigkeit gehabt. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ging es nicht mehr vorwärts und rückwärts. Und ich habe irgendwas gemacht und irgendwie habe ich einen Rucker getan und dann ging es wieder aufwärts. So. Der Teufel will dich nur zu einem geistlichen Faulpelz machen. Entschuldigung, aber das ist, was der Teufel machen möchte. Zu einem geistlichen Faulpelz. Weißt du, dann sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden. Nee, fang an, zu Steine zu häckseln und was weiß ich, zu malen, zu gebrauchen. Gebrauch sie als Mühlsteine und mach Brot daraus. Aber sprich zu den Steinen, weil es ist so leicht. Und genau die ganzen Charismatiker, die sind krank. Schau dir genau an, die sind krank. Die sprechen Gebiete und wettern gegen den Teufel. Und der Teufel lacht sich eins ins Fäustchen. Anstatt auf den Teufel zuzugehen und zu sagen, nein. Sprich nur, leg dich ins Bett, ich mache das schon für dich. Der Teufel will dich zu einem dummen Wunderleben verführen und erziehen, dass du nur Wunder glaubst, der Herr wirkt Wunder über Wunder. Ja, er wirkt Wunder, aber du musst etwas auslösen. Du musst das Steinchen ins Rollen bringen. Du musst A sagen und Gott sagt B, C, D, E, F, G, H. Und dann ist es beim Z und dann fängt er wieder von vorne an. Nein, da kommen die Zahlen nachher. Da kommen die Zahlen. Weißt du, der Herr wird nicht alles machen und ich will dich nicht erschrecken, ich will dich nicht frustrieren. Der Herr macht nicht alles, ihr Lieben. Das Erste muss ich machen. Ich muss die Fahne tragen. Ich muss vorangehen. Ich muss sagen, in welche Richtung der Sieg errungen werden muss, wo der Feind sitzt. Ich muss zuerst mal mich vorpirschen und nicht nur blöd zuschauen. Entschuldigung. Einfach, ja, der Herr macht alles für mich. Oh, der Heiland ist so gut zu mir. Ja, er ist gut zu mir. Er hilft mir in meiner Schwachheit. Und er steht mir bei. Aber er sagt, Johannes, du gehst. Du marschierst. Du unternimmst was. Die Bibel lehrt uns was ganz anderes, als was die Charismatiker und Pfingstler lehren. Entschuldigung, ich bin auch einer davon. Aber ich möchte einfach sagen, wir müssen von uns aus etwas zuerst tun und dann macht der Herr Wunder und Zeichen. In meinem Namen werdet ihr. Ja, du musst zuerst mal den Namen Jesus ausrufen und proklamieren. Und die Bibel lehrt uns ganz was anderes. Zuerst Kampf des Glaubens. Zuerst musst du hingehen. Weißt du, die Esther, eine Frau, eine einfache Frau, ein süßes Mädchen. Diese Frau ging zum König und rettete ein ganzes Volk. Und sie ging im Glauben, komm ich um, so komm ich um, ich gehe. Und genau das ist, was wir tun sollen. Das Übrige macht der Herr. Dann riecht der König, oh, eine Süße ist hier. Oh, dann möchte ich die wieder haben für eine zweite Nacht, für die dritte Nacht, für die nächste Party und so weiter. Der verliebt sich. Der Herr macht das Übrige, aber du musst den Anfang machen. Du musst zum König hingehen. Du musst in die Hölle runtersteigen. Du musst deine Hände schmutzig machen, zuerst einmal, um was rauszuholen und dann gucken, was ist da drin. Du musst den Glauben halten. Ich muss vergeben. Gott vergibt nichts und niemand. Ich muss zuerst vergeben und dann macht der liebe Gott das. Ich muss zuerst mal bekennen und zuerst der Sache mich stellen. Das Übrige macht der liebe Gott. Und ich werde für euch streiten und ihr werdet stille sein. Aber ich muss zuerst mal meinen Fuß als erstes in den Jordan setzen. Weißt du, die Priester, die Bundeslade über den Jordan ins gelobte Land trugen, der Jordan war nicht zerteilt. War es nicht so schön, dass man ins Wasser schlug und das Wasser teilte sich? Nein, die gehen mit der Bundeslade, mit der Gegenwart Gottes rein in die Flut. Und der Jordan floss und plötzlich als der erste Priester mit der Bundeslade seine Füße in den Jordan setzte, teilte sich der Jordan, blieb der Jordan stehen. Und Geschwister, genau das gleiche ist es, was wir tun sollten. Wir müssen mal nasse Füße kriegen. Die Hosen voll, Entschuldigung. Zittern vor Angst. Wir müssen riskieren. Ohne Risiko kein Gewinn. Ohne Investition kein Gewinn. Denk drüber nach. Denk drüber nach. Wir müssen zuerst einmal selbst zu der Sache stehen. Selbst davon überzeugt sein. Selbst unsere Füße reinsetzen ins Wasser. Weißt du, viele Christen machen das, was der Petrus gemacht hat. Sie verleugnen den Herrn. Sie verleugnen den Herrn. Sie verleugnen sich selbst, nicht den Herrn. Den Herrn kannst du nicht verleugnen. Der geht seinen Weg schnurstracks. Der kümmert sich nicht, ob du daran glaubst oder nicht. Aber Petrus verleugnet sich selbst. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest, Mädel. Hör doch auf. Ich kenne ihn nicht. Er verleugnet sich selbst. In ihm ist kein Löwe drin. Da ist ein Angsthase drin. Der hat Angst, er wird gekreuzigt. Genauso wie der Heiland. Ausgepeitscht werden wie er. Das ist eine geistliche Feigheit. Angst vor dem Kreuz, vor Sterben, vor Martyrium. Es wird ein Löwe. Der Löwe geht auf sein Problem zu. Mein Revier. Aber viele Christen verleugnen sich selbst, dass Christus in ihnen ist. Ich kenne den Menschen nicht. Obwohl er 3 Jahre lang beim Heiland gesessen ist. Sein Brot gegessen hat. Seine Wunder gewirkt hat. Seine Predigten gehört hat. Auf dem Wasser mit ihm spazieren gewesen ist. Wunderbare Dinge erlebt, wenn er den Sturm gestillt hat. Der hat so viel Herrlichkeiten erlebt. Ich kenne diesen Menschen nicht. Wo ist der Löwe geblieben? Der hat sich verschluckt wahrscheinlich. Wo ist der Löwe geblieben? Wer sich selbst verleugnet, verleugnet Jesus, so wie der Petrus. Dein Charakter, dein Wesen, deine Natur ist so wichtig. Die Bibel lehrt uns, und zwar klipp und klar. Ich könnte für jede Statement eine Bibelstelle zitieren. Die Bibel lehrt uns, selbst zu rennen. Die Bibel lehrt uns, selbst den Lauf zu vollenden. Die Bibel lehrt uns, selbst sich zu befleißigen. Du kannst alle diese Stichworte in der Konkordanz nachgucken. Die Bibel lehrt uns, selbst all diese Untugenden abzulegen, die einem nicht taugen. So immer Naschen, Schokolade, Kekse, Bonbons und vieles andere mehr. Verstehst du? Ja, und die Sucht nach Fleisch oder nach all diesen natürlichen Dingen des Alltags, verstehst du, dass wir uns selber zähmen. Ich laufe in Schranken, sagt der Apostel Paulus. Die Bibel lehrt uns, selbst auf Schlangen und Skorpione zu treten. Der Heiland wird nicht auf deine Schlange und auf deinen Skorpion treten. Das musst du selbst deinen Fuß draufsetzen. Der Heiland wird nicht auf Kranke die Hände legen. Das musst du, das muss ich tun. Und der Herr wirkte dann mit den Gläubigen, die dabei waren. Aber ich muss die Hände auflegen. Ich muss im Namen des Herrn Jesus etwas unternehmen. In meinem Namen werdet ihr in neuen Sprachen reden. So viele Leute beten 20, 30, 40 Jahre. Und die würden auch noch 100 Jahre beten, wenn Gott Gnade schenken würde. Beten, Herr, ich möchte in anderen Sprachen reden. Ich möchte in Zungen reden. Oh Gott, ich brauche den Heiligen Geist. Die wissen erstens mal gar nicht, dass sie den Heiligen Geist haben. Nummer eins. Und zweitens, sie machen ihr Maul nicht auf. Entschuldigung. In meinem Namen werden sie in anderen Sprachen reden. Wie kannst du reden, wenn dein Mund zu ist? Du musst deinen Mund aufmachen. Und wenn du A sagst, und wenn du nur den ersten Atemstoß rausstößt, plötzlich wird da eine ganze Lawine aus deinem Leben outen, da wird rauskommen, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Oder im Zungen singen, verstehst du? Ja. Das musst du selber machen, das macht nicht der Heiland. In meiner Bibel heißt es, ich will in Zungen singen und ich will im Sinn singen. Ich will in Zungen beten, ich will im Sinn beten. Also es liegt an mir und nicht am lieben Gott. Ich bin derjenige, der hier was in der Hand nimmt. Und Jesus hat weiter gesagt, Matthäus 25, ich warte auf Wunder, dass der Heiland hilft, ich bete für dich, Bruder und Schwester. Vergiss es, das Beten nützt vielen nichts. In der Bibel heißt es, speis die Hungrige. Und Jesus sagt, ich war hungrig und ich war durstig, ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Ja, wo denn, Herr? Und dann sagt der Herr Jesus, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also du musst den Brot brechen und dem ein Stückchen vom Kuchen geben. Du musst das Glas Wasser rüberreichen. Du musst im Gefängnis ihn besuchen, im Krankenhaus ihn besuchen. Ich war krank. Und was ihr den Geringsten einem getan habt, da musst du kein geistlicher Profi sein, Theologie studiert haben oder irgendwie ein Doktor der Theologie sein. Nein, fang an, was zu tun. Fang an, da wo du bist. Fang an, deinen Zehnten zu geben und Gott wird deine Finanzen segnen. Die meisten Leute sind Geizhälse. Also früher, wo ich in der Gemeinde Gottes war, in der Gemeinde Gottes hat man gesagt, man soll nicht sagen, dass die Leute, die keinen Zehnten geben, Geizhälse sind und den Teufel und den lieben Gott bestehlen. Aber die bestehlen Gott letztendlich. Verstehst du? Die bestehlen Gott, wenn sie den Zehnten nicht geben. Und dann, Herr, segne mich, segne meine Portemonnaie, segne meine Finanzen. Fang an zu geben. Weißt du, du lässt was los, du gibst und du beteiligst Gott an dein Geschäft, an deiner Arbeit, an deinem Stress, an deine deinen Einsatz und er wird dich segnen. Und du wirst merken, vielleicht nicht gerade morgen und vielleicht nicht auch übermorgen, aber du wirst merken, dass der Herr dich in Zeiten der Not wunderbar versorgt und durchträgt auf übernatürliche Art und Weise. Und wenn du dann nichts mehr zu kauen hast, dann nimmst du einen Kanten oder einen Krümel, was du noch irgendwo in deinem Schrank findest und dann wird Gott segnen, flüssig machen und was weiß ich und du wirst satt werden und es wird dir reichen eine ganze Woche, bis nächstes Brot wieder geliefert wird, bis der Bäcker wiederkommt. Ich bin in Russland groß geworden, bei uns kam nur einmal in der Woche der Bäcker. Verstehst du? Und oft war das Brot weg und die Mutter hat nicht mehr gebacken oder nicht gebacken. Ich weiß, wie das ist. Verstehst du? Die, die in Zeiten der Not sehen, steht in der Bibel, in Zeiten der Not, nicht im Überfluss, da kann jeder machen, aber in Zeiten der Not, ich habe nichts, aber ich gebe noch einen Armen jemanden, noch einen Groschen. Oder ich schmeiß noch einen Groschen ins Opfer. Verstehst du? Ich habe jemanden in der Gemeinde mal gehabt, der war sehr arm und der wollte sich nicht blamieren, wenn es Opferbeutel ging. Der hat Knöpfe abgerissen. Und Knöpfe, ich habe mich immer gewundert, wo kommen die Knöpfe her? Und so. Und der hat eine ganze Palette von Knöpfen. Ich glaube, der, das muss bei dir gewesen sein mit den Knöpfen. Weißt du, als du hast damals Opfer gezählt. Nee, aber irgendwann jemand, wo Opfer gezählt hat aus unserer Gemeinde, der hat gesagt, guck mal, wir haben ständig Knöpfe im Opferbeutel. Verstehst du? Ja. Und jemand anders hat sogar Kassenscheine oder Kopie. Du weißt es. Du weißt es, okay. Du weißt es, das haben wir alles drin gehabt. Weißt du, aber dann, als man der Sache mal nachgegangen sind, die Leute haben nichts gehabt und die wollen sich nicht blamieren. Und Gott will dich nicht blamieren. Verstehst du? Gott will dich nicht blamieren. Der Heilige Geist blamiert niemand. Das ist meine Feststellung. Und so weiter. Aber du solltest etwas. Und dieser eine Bruder, der die Knöpfe abgerissen hat, einfach, der hat gesagt, weißt du, ich gebe wenigstens etwas von mir dem lieben Gott. Einen Knopf. Klingt komisch, klingt blöd, aber er hat etwas von sich ausgegeben. Von sich ausgegeben. So, wir müssen was anfangen. Selbst anfangen. Selbst entscheiden. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und so weiter. Ich muss mich selbst entscheiden. Die erste Meile muss ich so oder so gehen. Aber die zweite Meile, da entscheide ich mich jetzt, ich gehe jetzt mit dir. Ich muss nicht tun, das ist freiwillig, niemand zwingt mich, Gott verlangt das auch nicht, aber ich gehe die zweite Meile. Und das, da liegt ein Segen auf der zweiten Meile. Die Bibel lehrt uns, sich selbst zu entscheiden, selbst auf die Probleme zuzugehen, selbst zu suchen, selbst anzuklopfen, selbst zu bitten, selbst den Stein ins Rollen zu bringen. Und wenn nicht, vielleicht bist du zu schwach. Denk an diese Frauen am Ostermorgen, die haben Salbe gekauft, wir wollen Jesus salben. Und sie wussten von vornherein, dass ein Riesenstein, tonnenschwerer Stein steht vor der Grabestür. Das werden wir nie schaffen, aber vielleicht werden jemand auf dem Friedhof finden, einen Friedhofswärter oder sonst was, vielleicht von den Soldaten was. Vielleicht machen sie uns, stehen uns zur Seite und helfen. Während sie aber hingingen, verstehst du, während sie hingingen, sie gingen mit ihrem Salböl in den Händen und sie überlegen sich, wer wälzt uns den Stein weg? Und als sie dort ankommen, sitzt der Engel auf dem Stein, das Problem ist gelöst. Wenn du nicht drauf auf dein Problem zugehst, wird dein Problem stehen bleiben. Wird dein Problem nicht gelöst, der Stein würde heute noch vor der Grabestüre stehen. Aber sie gingen zu auf das Problem. Geh auf dein Problem zu. Geh auf deine Heilung zu. Geh auf deinen Segen zu. Irgendetwas unternimm. Etwas, was in diese Richtung geht. Was du vom Herrn weißt. Nicht, was der Pastor gesagt hat. Oder was die Gemeinde sagt. Oder sonst was. Nein, was dein Herz sagt. Der Heilige Geist. Geh auf dein Problem zu. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Und du wirst merken, plötzlich, eine Lawine wird ausgelöst. Der Heiland macht gar nichts. Entschuldigung, dass ich so über den Heiland denke. Da sind tausende von Leuten, die sind hungrig. Und dann sagt er, gebt ihr ihnen zu essen. Aber Heiland, wir haben nicht so viel Geld, wir haben nicht so viel Brot. Was sollen wir machen? Gebt ihr ihnen zu essen. Das ist unser Auftrag. Ja, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Rätsel ist so viel, guck, wer noch irgendein Brot hat, vielleicht kann man doch ein Wunder wirken, Wunder passieren aus dem Nichts. Gott kann große Dinge tun. Und dann haben sie einen Buben gefunden mit 5 Broten, 2 Fischen. Ja, hör mal, könntest du wenigstens, dass der Heiland satt wird von diesen paar Brötchen, könntest du uns das zur Verfügung stellen? Und der Bub sagt, ja gerne, also wenn es für Jesus ist, mache ich alles. Und er gibt die 5 Brote und die 2 Fische für den Herrn Jesus und Tausende und Abertausende werden satt. Verstehst du? Sag nicht, das ist nicht. Was sind das für so viele? Was ist das für so viele? Das Wenige, das du hast, das will Gott gebrauchen. Nicht das Viele. Das Viele läuft von selber weg. Aber das Wenige, das ist etwas. Und deshalb ist es so wichtig, löse selbst diese Lawine aus. Werde selbst ein Löwe. Halleluja, der etwas bewegt, der etwas in Bewegung bringt. Selbst etwas zu tun. Und nicht Gott um Hilfe zu rufen. Und bei jeder Gelegenheit, Herr, hilf, Herr, hilf, Herr, hilf, Gott, hilf, Maria, hilf, Josef, hilf. Weißt du, was in der Bibel drin steht? Vom Segen. Und weißt du, Sehen und Ernten, als Gott über Sehen und Ernten spricht, was da heißt, Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht spotten. Weißt du, was das heißt? Das, was du tun kannst, sollst du tun. Und nicht, Herr, hilf, Herr, hilf, Herr, hilf. Erst wenn du getan hast, dann Gott um Hilfe bitten. Und sagen, Herr, hilf, jetzt habe ich alles getan. Ich habe gesehen, das Kraut geht gar nicht auf. So, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht unnötig in den Mund führen und nicht missbrauchen. Der Schuss geht nach hinten. Herr, hilf. Und der Herr fragt, was hast du gemacht? Erst wenn du dein Teil beigetragen hast, dann wird Gott das andere vollenden. Den letzten Schliff geben, deinen Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum und dich segnen, erst wenn du gemacht hast, nicht Herr, hilf, Entschuldigung. Gott hilft, aber der hilft erst, wenn du geholfen hast. Wenn du deinen Teil beigetragen hast. Gott hilft dir nur und er segnet dich und so weiter. Weißt du, damit er stolz auf dich sein kann, wenn du die Arbeit getan hast. Das hat er in seiner Schwachheit. Lass dir deiner Schwachheit an meiner Gnade genügen, wenn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass, sei schwach, sei einfach. Aber das, was ich kann, aber die 5 Brote heilen, da sollen diese Tausende hier satt werden, vergiss es. Aber ich fange an. Wir müssen irgendwo anfangen. Irgendwo auf das Problem zugehen. Irgendwo versuchen, den Knoten zu lösen. Der Teufel möchte, dass du deine Rechte nicht kennst, deine Kräfte vernachlässigst, dir selber nicht zutraust, dass du faul wirst. Herr, hilf, Herr, hilf. Dass du dein Leben verträumst. Oh, ich warte auf die Gnade Gottes, auf sein Eingreifen, auf seinen Beistand. Ja, gut. Weißt du, Mach aus deinem Leben etwas. Er hat dein Leben dir gegeben, das ist der Acker. Dornen und Disteln wachsen auf deinem Acker. Rode da mal. Reiß sie raus. Kauf dir gescheite Handschuhe, eine Sense oder eine Sichel. So viele Christen verfehlen ihr Lebensstil. Der Teufel möchte, dass du vor allem Angst hast. Sei ein Löwe und kein Feigling. Der Teufel möchte, dass du vor jedem Problem in die Knie gehst. Wenn du Probleme hast, ich sage dir eine Wahrheit, ich mach's nicht, aber kannst machen, was du willst. Wenn du Probleme hast, geh nicht auf die Knie, sondern auf Schlangen und Skorpione sollst du treten und sagen, hier, das ist mein Revier. Der Teufel möchte gerne dich auf die Knie zwingen. Ich gehe nur auf die Knie, wenn ich Gott anbete und Gott preise und Gott verherrliche. Da gehe ich auf die Knie. Denn das wollte auch der Teufel für sich haben. Geh auf die Knie und bet mich an. Fall nieder und bet mich an und ich will dir alle Reiche geben. Nein, ich gehe nicht auf die Knie. Ich stehe, wenn ich Probleme habe und ich spreche im Namen Gottes. Und tu etwas. Geh auf das Problem zu. Wenn es nichts passiert, passiert auch nichts. Aber was ist, wenn es was passiert? Verstehst du? Wenn der Stein weg ist und wenn die Kriegsknechte abgehauen sind, weißt du, geh nicht auf die Knie, denn da wirst du depressiv. Wirst du depressiv. Bei jeder Schwierigkeit, wenn du gleich kapitulierst, dich gleich entmutigen lässt, gleich alles hinschmeißt und abhaust und so weiter. Weißt du, oh, wir können es nicht, mit unserer Macht ist nichts getan, wir brauchen Gottes Macht. Nein, Gott will, dass du etwas unternimmst und dann kommt seine ganze Armee und die planiert alles weg. Macht Bahn dem Herrn in der Wüste. Das ist Gott, Bahn in der Wüste zu machen. Ich will dir Mut machen. Weißt, ich rede aus meinen persönlichen Erfahrungen, wie ich mein Leben versucht habe zu meistern. Mir haben die Leute das nicht gegeben. Ich musste selbst mir erarbeiten, durch Fasten und Beten, durch Gott suchen, musste ich diese Realitäten des Lebens entdecken. Furchtbar. Ich wäre froh gewesen, wenn ich so eine Gemeinde wie diese gehabt hätte, wo der Pastor gesagt hätte, 1, 2, 3, Leute, macht das, steht auf eure Schlangen und Skorpione. In der Bibel heißt es immer, Kapitel 11, Vers 16, und er wird der Schlange den Kopf zertreten und er wird die Schlange unter den Teufel unter deine Füße stellen und du musst nur fest draufstehen. Es sieht aus natürlich, als wenn ich zertreten hätte, aber es war der Herr. Aber legt unter meine Füße, ich muss da draufstehen, ich muss den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Du musst ein Löwe werden. Beim Ahab, in der Chronika, in diese Königebücher steht eine Geschichte, da heißt es, du sollst dem Löwen das Fell abziehen und als Vorleger dir machen. Tolles, das ist eine moderne Übersetzung, aber da steht, also eine ganz tolle Übersetzung, dem Löwen, dem Teufel das Fell abziehen und ihn als Bettvorleger machen. Genau das ist, was Gott will, dass du machst. Auf Schlangen und Skorpione zu treten. Ja, dem Teufel das Fell abziehen. Wenn du das nicht machst, und du hast zwei Möglichkeiten, Bruder, Schwester, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bist ein Löwe und der Teufel flieht, wenn er brüllt, dann musst du zurückbrüllen. Verstehst du, wenn er brüllt? Das ist, widersteht dem Teufel fest im Glauben. Zurückbrüllen. Das ist mein Revier. Hier bin ich zu Hause. Hier hast du nichts zu melden, mein Freund. Das Land gehört dem Herrn. Ja, und proklamierst. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder zieht der Teufel dir das Fell ab oder du ziehst dem Teufel das Fell ab. Zwei Möglichkeiten. Und dann hängst du, was soll's? Überprüf dein Leben. Bist du schon geistlich? Muss mir nicht sagen, ich will es auch nicht wissen. Mich geht's auch nichts an. Bist du schon ein Löwe oder nicht? Weißt du, der Sturm auf dem See ist da. Und es ist interessant, wie das alles funktioniert, wie die Kraft Gottes wirkt. Der Sturm ist da, die Jünger kämpfen um ihr Leben. Und dann erst, als nichts mehr geht, als nichts mehr läuft, als sie schon auf die Hälfte über den See sind, erst dann kommen sie zum Heil und sagen, Herr, siehst nicht, wir verderben. Und da steht Jesus erst auf. Aber zuerst einmal ruderten sie und der Heiland schläft. So süß, so erschöpft, so fertig von den ganzen Predigten und Gottesdiensten und Heilungen. Er schläft im Boot. Und die Jünger, die rackern sich ab. Und die haben es schön abgehakt. Herr, siehst nicht, wir verderben. Wenn du so weit bist, wenn du deine Ohnmacht erkennst, dann ist plötzlich die Allmacht Gottes da. Und er steht auf, Wind, sei still. Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Verstehe das Zusammenwirken der Kräfte. Der Wind stand gegen ihnen, sie standen gegen den Wind. Und dann steht der Heiland auf und er steht gegen den Wind wieder. So ist dieser Kreis: These, Antithese, Synthese. Ganz einfach. Sie und sagt nicht, die Jünger Jesu waren nicht im Willen Gottes. Sie haben den Auftrag vom Herrn klipp und klar gesagt: Ja, wir kommen, fahrt rüber über den See. Sie gehorchten, sie vertrauten Jesus. Sie haben Jesus im Boot schlafen lassen, ihn in Ruhe gelassen. Und dann kommen diese Sturzwinde, überfielen die Jünger. Weißt du, das waren keine gewöhnlichen Winde, das waren teuflische Winde. Und der Teufel schickt ungewöhnliche Winde, auch manchmal in unserem Leben, ihr Leben. Von irgendwo, von einer Ecke denkst du, das gibt's doch nicht. Unmöglich. Wie kommt das her? Das sind satanische Attacken. Wutausbrüche der Hölle. Und ich sag dir warum. Der Teufel kann nicht zusehen, dass du dich freust. Dass du lustig bist. Dass du das Leben genießt. Der wird fuchswild. Der kann nicht zusehen, dass du gesund bist. Dass du Spaß hast am Leben. Der ist ein Spaßverderber. Ist eifersüchtig auf dich. Der hat Erfolg. Guck mal, den kannst du gut segnen, den Herrn Hiob. Aber nimm ihm alles weg. Du siehst, der Satan tobt. Jesus wollte Satans Plan zu vereiteln und er kam deshalb, Satans Werk zu vernichten. Der Teufel hat versucht, die Gemeinde in Jerusalem zu vernichten, die Jünger auszuschalten. Die Jünger Jesu damals auf dem Sturm. Stell mal vor, die Apostel wären untergegangen. Da wäre die ganze Gemeinde ersoffen. Ertrunken. Untergegangen. Im Meer. Fische hätten sie gefressen. Und genau das wollte die ganze Gemeinde zum Untergang bringen. Aber Lob und Dank, die Jünger haben gekämpft und der Herr hat den Wind geboten und es wurde alles ordentlich. Und sie kamen wieder ans Ziel. Und der Teufel wusste, wenn da der Heiland hinkommt, nach Gardara, wenn er dort hinkommt, da wird der dämonenbesessene Mann frei und 3000 Schweine werden beseitigt. Merke dir, weißt du, seine Taktik ist, dich abzulenken mit Störungen, mit Schwierigkeiten. Da wird alles mobil gemacht in deiner Umgebung, damit du ja dich ärgerst, dich aufregst, gestresst bist, dich rumschlägst. Nein, du kämpfst, aber dann irgendwo ist der Punkt erreicht, wo du sagst, Heiland, jetzt bist du dran. Herr, siehst nicht, wir verderben. Wenn du merkst, ich verausgabe mich, ich bin am Ende mit meinem Latein, meine Mittel sind alle, und so weiter, dann weck den Heiland, ruf den Heiland. Was glaubst du, warum der Teufel so wütend auf Deutschland ist? Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, warum alle Mächte sich auf Deutschland gestürzt haben und Deutschland zerhackt haben, geviertelt haben und halbiert haben. Warum das so ist? Willst du die Wahrheit wissen? Ich kann sie sagen. Hier von deutschem Boden wurde die Bibel übersetzt und Reformation in die ganze Welt getragen. Und das ärgert den Teufel. Reformation. Die Deutschen müssen vernichtet werden. Sie haben den Teufel gestört, die Hölle gestört. Die Druckerpresse wurde hier bei uns erfunden, der Gutenberg. Verstehst du? Seitdem, ja, da drucken sie Traktate, Bücher über, natürlich Teufel auch, aber Traktate, Bücher, Schriften werden verbreitet über die ganze Welt. Der Teufel ist wütend. Missionare sind von deutschen Booten in die Welt gegangen. Graf Zinzendorf, Herrenhuter Gemeinde, die waren die ersten, die in die Mission gingen, überhaupt in die Mission gingen. Und weißt du, die gingen nach Alaska, die sind alle erfroren. Aber von deutschen Boden sind Missionare ausgegangen in die ganze Welt. Sind Missionare ausgegangen. Und Deutschland hat der Welt so viel gegeben. Und der Teufel ist allergisch auf wahre Gläubige, die das Evangelium hochhalten. Deshalb, wir werden ja unterwandert, ob wir das glauben oder nicht. Der Teufel will Deutschland mit allen Mitteln zu vernichten. Als wir den Zweiten Weltkrieg verloren haben, die meisten wissen es gar nicht, da wollten die Amerikaner die deutschen Männer kastrieren. Verstehst du? Eigentlich die Atombombe, die für Hiroshima bestimmt war, die sollte auf Frankfurt abgeworfen werden. Aber irgendwie kam was anders. Der Teufel wütet auf unser Land und ihr merkt es nicht, auch das ganze politische Durcheinander, das ganze Chaos, die ganzen Flüchtlinge, die dann kommen, in aller Liebe, wir lieben Flüchtlinge, die wahren Flüchtlinge tun uns leid. Aber die Wirtschaftsflüchtlinge, und die werden einfach eingeschleust. Und wenn jetzt welche da an libyschen Grenze die Leute zurückschickt, ans Land bringt, die lassen die Leute wieder ins Elend zurück. Ja, was? Die sollen nach Libyen gehen. Und Libyen haben sie geschafft und dort etwas machen. Und sich bei den Amerikanern bedanken für den arabischen Frühling. In aller Liebe, ich sage es nicht, aber die Deutschen müssen zerstört werden. Das sind die Verbrecher. Holocaust und alles, was so da gewesen ist. In aller Liebe. In Verruf bringen. Als mein Schwager mal als Austauschschüler in England war, das hat sich nicht mehr auf der Straße getraut. Als Deutscher Hitlerboy, Hitlerboy, verstehst du? Hat sich nicht mehr getraut, auf die Straße zu gehen. Der wollte so schnell wie möglich wieder nach Hause. Auf der ganzen Welt in Verruf zu bringen. Der Teufel ist allergisch auf dich, wenn du was für Gott tust. Deshalb wundere dich nicht, wenn du Anfechtungen hast als Kind Gottes. Wir beten im Vater Unser. Und da müsste ich auch noch was korrigieren mit dem Vater Unser. Menschen sind Gewohnheitstiere. Ich bete und führe uns nicht in Versuchung. So steht es nicht in der Bibel, ihr Lieben. In der Bibel heißt es, und führe uns durch die Versuchung, durch die Krankheit, durch die Schwierigkeit, durch die Ängste. Und führe uns durch. Aber natürlich, führe uns nicht in Versuchung. Gott versucht niemand, ihr Lieben. Gott versucht niemand. So, der Teufel will uns krank machen. Er ist allergisch auf alle Heilige. Er ist, der sie angreift. Und je mehr du dich für Gott hingibst und so weiter, desto stärker sind die Angriffe. Soll ich dir sagen, was? Ich bin mal auf Matterhorn gewesen in Schweiz. Und ja, unten schien Sonne, war windstill. Denke, schönes Wetter, wir steigen jetzt hoch. Und wir sind hochmarschiert und hochgefahren zuerst mal und hochmarschiert. Und je höher du kommst, desto mächtiger sind die Winde und die Stürme. Und genau so ist es auch im Geistlichen. Je näher du zum lieben Gott zum Himmel bist, desto stärker sind die Stürme. Stell dir mal vor, was für Stürme auf dem Mount Everest sind. Da kann sich bald gar nicht mehr richtig halten. Das sind richtige Stürme. Und je höher ein Mensch in der Gegenwart Gottes kommt, desto mächtiger sind die Stürme. In aller Liebe, bleib im Tal, wenn du im Tal bleiben kannst. Aber der liebe Gott führt dich auf die Höhe. Ja, und wir wollen gerne näher, mein Gott, zu dir. Und dann kommst du und dann blast der Wind dir eiskalt ins Gesicht. Satan hat auf jeden abgesehen, der zu Gott geht, der Gott sucht, der in die Versammlung geht. Weißt du, warum manche Leute nicht in die Versammlung kommen? Die werden vom Teufel abgehalten. Da passiert das, dann geht die Straßenbahn nicht, dann ist ein Fahrradrennen, dann ist es Christopher Street Day, da ist irgendwas in der Stadt, dass die Stadt geteilt ist, dass man nicht durchkommt. Verstehst? Der Teufel versteht, die Leute zu blockieren. Ja, da geht kein Bus heute und was weiß ich. Er will dich aus dem Verkehr ziehen, irgendwie dich in den Ruhestand zu versetzen. Mach ein Sabbatjahr. Und mach ein Sabbatjahr. Weißt du, hast genug gearbeitet. Ich brauche kein Sabbatjahr und ich werde auch kein Sabbatjahr machen und ich halte auch nichts von den ganzen Sabbatjahren. Ich werde im Himmel sein und da werde ich für immer die Sabbatruhe haben. In aller Liebe. Aber weißt du, ich habe festgestellt, all die Leute, die Sabbatjahr gemacht haben, die sind nie mehr, die haben nicht mehr den Sprung geschafft. Die haben nicht mehr geschafft, die sind faul geworden. Die sind faul geworden. Ja, so schön. Weißt du, Kind Gottes kann sich nicht beurlauben lassen. Der muss immer in Aktion sein. Der kann nicht krank machen. Der kann nicht. Und der Teufel möchte dich ausschalten. Der möchte dich leben. Der möchte dich einsperren. Der möchte dich ins Unglück schicken, dass du ja nichts mehr tust, dass du so entmutigt bist, depressiv. Weißt du, was er will? Er will, dass du nur mit dich selbst beschäftigt bist, mit deinem Problemchen, in deinem Kreis bist, in deinem eigenen Saft schmorst. Das ist, was er beschäftigen möchte. Da gefällt mir der Apostel Paulus. Ich weiß nicht, ob du das machen würdest. Der Paulus predigt in Ketten. Da steht der Soldat daneben und da rasselt er mit seinen Ketten und predigt in Ketten das Evangelium. Der hat sich nicht abhalten lassen. Heute bin ich krank. Heute bin ich schwach. Ich bin gefangen. Ich kann ja nicht. Ich stelle einen Antrag. Ich möchte in Versammlung gehen. Ich möchte predigen. Und der Soldat muss mich begleiten und bewachen, dass mir nichts passiert. Der Teufel, die Dämonen, die ganzen dunklen Mächte, die wollen deine Person zerstören. Dich unschädlich machen. Sei ein Löwe. Verteidige dein Revier. Das ist mein Körper. Das ist mein Geist. Das ist mein Wille. Das ist mein Verstand. Ja, der will deinen Ruf schädigen. Der will deine Haltung zerstören. Deinen Glauben, deine Vision dir rauben. Was glaubst du, wie der Teufel vielen Christen, die haben mit Feuer und Flamme angefangen, Gott zu dienen, und der Teufel hat ihnen die Vision geklaut. Die Freudigkeit genommen, die Freudigkeit am Herrn. Der Teufel will deine Sicherheit zerstören und sagen, ja guck mal, du wirst verhungern, du wirst arbeitslos werden. Von was willst du deine Familie ernähren? Wie willst du die Miete bezahlen? Strom, das andere mir auch noch. und so weiter. Der Teufel will dir Angst machen. Aber ich sage dir eines, wenn du Gott dienst, Gott versorgt dich.
Amen.
Gott versorgt dich. Er bringt dich durch all diese Klippen und Gefahren. Er will deine Finanzen zerstören, deine Gesundheit zerstören. Weißt du fängst so leicht an, so ganz einfach. Zuerst mal das und zuerst mal das. Und am Schluss bist du ein Invalide. Entschuldigung. Wir sollen Schluss machen und sagen, nein, ich stelle mich auf meine Hinterfüße. Ich bin ein Löwe. Und zwar auch, was Gesundheit anbetrifft. Was Finanzen anbetrifft. Was Familie anbetrifft. Meine Arbeit anbetrifft. Ich bin ein Löwe. Der Feind will dich nur zerstören. Und weißt du warum? Weil du das Ebenbild Gottes bist. Du bist viel zu schön. Zu lieb. Zu heilig. Weißt du, du näherst dich Gott. Und je näher du Gott näherst, desto mehr greift er dich an. Nein, nein, nein. Ja, nicht. Probier's nicht. Jesus, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Weil du durch Jesus und den Heiligen Geist immer Gott ähnlicher wirst. Deshalb will er dich blockieren, wo er nur kann. So oft sieht in deinem Leben aus, als wenn es nichts mehr weiterlaufen würde, nichts mehr gehen würde und so weiter, dass du nie das Ziel erreichen würdest. Oh, das malt alles schwarz. Ist ein großer Schwarzmaler. Schaff's nicht, geht nicht. Das Ende ist vor der Tür schon. Und es sieht so oft aus, als wenn du nie mehr Boden unter deinen Füßen haben würdest. Da ist alles verloren. Hopfen und Malz. Da ist nichts, du bringst nichts mehr zusammen. Es sieht so oft aus, als wenn du mit dem Sturm nicht weiterkommst. Herr, siehst nicht, wir verderben. Es sieht so oft aus, alles ist erschüttert. Die Dämme brechen. Die Sonne kommt nicht mehr auf. Und da ist irgendwo im Ghetto, Warschauer Ghetto gewesen, hat irgendjemand an der Wand geschrieben, ich glaube an die Sonne, auch wenn die Sonne nicht scheint. Verstehst du? Und genauso müssen wir stehen. Ich glaube an Gott, auch wenn ich Gott nicht sehe. Ich glaube an Gott, auch wenn ich Gott nicht fühle. Ich glaube an den Heiligen Geist, auch wenn er nicht da ist. Und er ist da, ganz bestimmt. Halleluja. Weißt du, oft sieht es so aus, als wenn es kein neuer Tag mehr gäbe. Liegst du und sagst, wann wird es morgen werden? Der Sturm hört nicht mehr auf, bist verzweifelt. Oft tun dann noch falsche Brüder und Geschwister und so weiter tun noch das Übrige. Anstatt dich zu heilen, zu verbinden, geben sie dir noch den Todesstoß. Es geschieht dir recht, glaubst zu wenig. Nicht alle guten Menschen sind gut. Hör mir zu. Nicht alle guten Menschen sind gut und nicht alle guten Menschen tun dir gut. Vor allem nicht alle Frommen. Nicht alle Frommen. Judas war der Verräter. Und wir haben heute so viel Unkraut von Judas, so viel Judas in unserer Welt, in unserem Kreis, in unserer Umgebung. Die ärgsten Feinde sind nicht die Ausländer draußen, die Moslems und was weiß ich alles. Die ärgsten Feinde sind deine eigenen Hausgenossen, die dein Brot essen, die werden dich verraten. Judas Ischariot hier, warum auch immer, ist dahingestellt. Der Teufel will dein Vertrauen erschüttern, deinen kindlichen, braven Glauben dir rauben. Er will, ja, er lässt das ganze Pöbel auf dich reinstürzen. Das und das, lauter Schreckensmeldungen, Schreckensnachrichten. Er will, dass du den Optimismus verlierst, diese positive Einstellung, dass du sagst, ja, wir sind in einer Weltwirtschaftskrise, wir sind in der Inflation, wir sind am Rande des Ruins, wir stehen kurz vor dem Krieg. Verstehst? Der Teufel will, dass du den Unsinn glaubst. Er will dich entmündigen, dich berauben und plündern. Er will dir die Freude am Herrn wegnehmen. Er ist ein Verhinderer. Er versucht, Stürme in dein Leben zu bringen, wenn es nicht von der Seite, dann von der anderen Seite. Und du kommst aus dem Sturm fast gar nicht mehr raus. Wie löse ich meine Probleme? Darauf bin ich. Und wenn du merkst, es geht nicht mehr, dann fliehe zu Jesus. Meister, siehst nicht, ich verderbe, ich komme nicht mehr weiter. Meister, ich kann es nicht mehr, ich schaff's nicht mehr. Herr, ich lasse mich einfach in dir fallen. Wenn wir es einmal gelernt haben, zu laufen und dem Herrn zu vertrauen, dann können wir das. Und alles, was wir einmal gelernt haben, hör mir zu, das kannst du. Radfahren, das kannst du. Schwimmen, hast einmal gelernt und das kannst du. Lesen, hast einmal gelernt, das kannst du. Glauben, das hast du einmal gelernt, wie Gott einfach Gebete erhört. Du hast eine Gebetserhöhung irgendwo in deinem Leben gehabt. Du weißt, wie es funktioniert. Rufe mich an und Gott antwortet. Wenn du das einmal weißt, dann mach mehr davon Gebrauch. Natürlich Du kannst verlernen, aber ganz selten, also dass du schwimmen verlernst. Dass du, wenn du wieder ins Wasser fällst, dann lernst du schon wieder zu schwimmen und dich über das Wasser zu halten. Du weißt, wie das Siegen ist, wie das funktioniert. Mach's weiter. Und zwar, jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, was mir noch groß ist. Werde beharrlich. Was du tust, werde beharrlich. Wie löse ich meine Probleme? Ich werde jetzt ein paar vernünftige Antworten noch geben. Wirke beharrlich. Lebe beharrlich. Gott belohnt Beständigkeit, Ausdauer, Geduld, Treue. Bleibe konstant, kontinuierlich. Beständigkeit zahlt sich aus. Üben, 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 üben und nochmals üben. Mit Beharrlichkeit, ja, mit Beharrlichkeit kam sogar die Schnecke in die Arche. Verstehst du? Die war nicht die schnellste. Und deshalb musste der arme Jona wahrscheinlich 120 Jahre bauen, bis die Schnecke die Arche erreicht hat. Beharrlichkeit. In einem indischen Märchen, oder ja, Märchen ist es, also Entschuldigung, das ist ein Märchen, aber in diesem Märchen steckt eine große Wahrheit. Da ist eine beharrliche Schildkröte. Eines Tages bekommt sie von einem Löwen, oder vom Löwen, dem König der Tiere, eine Einladung zur Hochzeit. Zu meiner Hochzeit bist herzlich eingeladen, liebe Schildkröte. Und das war für sie eine besondere Ehre, überall erzählt, eben vom König der Löwen eingeladen zu seiner Hochzeit. Und die Schildkröte, du weißt ja, ist sehr lahm. Und so langsam, bis sie das sich vorrappelt und vorkrappelt und was weiß ich. In 14 Tagen soll die Hochzeit stattfinden, aber sie ist immer noch nicht weit gekommen. Und so in dieser Geschichte heißt es dann weiter, der Weg ist so schwer, die Schildkröte plagt sich. Dann fliegen die Bienen vorbei und sagen, Schildkröte, du willst zu der Hochzeit? Schaffst es nie. Oh, das schaffst es nie mit deinem schweren Panzer. Das ist unmöglich, rechtzeitig zum Fest zu kommen. Und dann geht die Schildkröte ruhig weiter, die stört sie nicht, die krabbelt weiter. Dann fliegt der Rabe vorbei und sagt, hör mal Schildkröte, die Hochzeit fällt aus. Der König ist gestorben, aber sie lässt sich nicht stören, sie krabbelt weiter und kraxelt weiter. Und sie steht zu ihrem Entschluss, und das ist Beharrlichkeit. Sie stand zu ihrem Entschluss, ich bin eingeladen zur Hochzeit des Königs und ich gehe dorthin. Und sie krabbelt weiter. Auf ihrer Reise begegnet dann noch die Spinne und die Eidechse. Alles zwecklos, braucht nicht, die waren schon auf dem Rückzug, weil der König gestorben ist, der die Hochzeit machen wollte und so weiter. Aber die Schildkröte geht weiter, langsam, aber langsam, Schritt für Schritt. Und sie sagt, das ist meine Chance. Ich darf zur Hochzeit des Königs, der Tiere, zum Löwen. Und so weiter. Und die Schildkröte kommt tatsächlich zum Palast. Und so weiter, ich werde rechtzeitig dort sein, denn sie hat es berechnet so, sie ist dorthin gekrabbelt und kommt an. Und wie gesagt, da erfährt sie die Nachricht, dass der König gestorben ist. Aber dann sagt sie, was kann ich jetzt machen? In diesem Märchen geht es dann so. Dann kommen die Leute und sagen, Schildkröte, der Nachfolger vom König, sein Nachfolger heiratet. Und die findet die Hochzeit an seiner Stadt statt. Und du darfst zur Hochzeit da bleiben. Bleib da. Und das zahlt sich aus, wenn man nicht aufgibt. Verstehst du? Der Nachfolger, der hat geheiratet und sie hat tatsächlich die Hochzeit des Löwen, des Königs der Tiere erreicht. Der Bräutigam, der Nachfolger. Beharrlichkeit. Beharrlichkeit lohnt sich, zahlt sich aus. In der Antike war das ein Tugendbegriff. Beharrlich. Durchhalten. Üben. Leonardo da Vinci sagte einmal, jedes Hindernis lässt sich durch Beharrlichkeit überwinden. Jedes Hindernis. Es gibt kein Hindernis, das du nicht überwinden könntest. Jedes Hindernis überwindbar durch Beharrlichkeit. Ich denke nur an Edison. Bevor er Kautschuk erfunden hat, hat 17.000 Versuche gemacht, alles Fehlschläge, bis er endlich Kautschuk gefunden hat. Beharrlichkeit. Einfach treu sein, so wie diese Schildkröte, gehen, 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 lernen, üben. Beharrlichkeit, Standhaftigkeit. Die Chinesen sagen, der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe Mann, der anfing, kleine Steine wegzutragen. So einfach geht es. Lao Tzu hat einmal gesagt, wer unbeirrbar seinen Platz behauptet, der ist dauerhaft. Der sagt, hier stehe ich, das ist mein Revier. Und dann, als Löwe, donnern und krachen, das ist mein Revier. Weißt du, einmal gefasste Entscheidungen bringen sie zu Ende. Oder fast keine Entscheidungen.
Ohne Beharrlichkeit
hat alles keinen Sinn. Weißt du, da mal was anfangen, dort eine Baustelle, da eine Baustelle. Ich weiß nicht, wie viele Baustellen viele Leute so in ihrem Leben haben. Die bauen an allen Ecken und nichts. Manchmal sieht man das in unserer Stadt, überall fängt man was an und erst im Winter machen sie dann weiter. Wenn's, ja, Beharrlichkeit. Wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Dürrezeiten aufbrechen oder wenn alles drunter und drüber geht in unserem Leben, einfach stand bleiben. Das ist mein Revier. Ungeduldige Menschen sind verwirrte Menschen. Die fangen da mal was an, dort was und so weiter. Weißt du, sie haben kein Format. Nur wartete, bis er aus der Arche raussteigen durfte. Verstehst du? Ja, jetzt sind wir gelandet. Mir ist mal etwas in Indien passiert, was ganz Verrücktes. Ich wusste, wir haben einen Direktflug zu der nächsten Stadt. Aber das Flugzeug musste irgendwie landen. Und wir sagen, wir müssen hier raus. Wir drei, wir Deutsche. Wir sind ausgestiegen auf dem Flughafen, sind über den Rasen zu der Flughalle gegangen und so weiter. Und die Leute denken, wir spinnen. Wir sind ausgestiegen mit unserem Suchen, warten, bis unser Koffer kommt. Wir müssen hier aussteigen. Bis sich herausgestellt hat, wir sind zu früh ausgestiegen. Zu früh ausgestiegen. Wir mussten wieder eingecheckt werden, was mit uns los war. Ja, und nur hat gewartet, bis er aus der Arche aussteigen darf. Stell dir mal vor, der wäre zu früh ausgestiegen, der wäre im Sumpf ersoffen. Ja, er hat gewartet, bis die Taube mit einem Ölzweig wieder zurückkam, bis das Zeugnis des Heiligen Geistes da war, bildlich gesprochen. Beharrlichkeit ist die Eigenschaft Gottes. Und Gott geht auch schrittweise mit uns weiter, vorwärts, 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 Schritt für Schritt. Noch ganz schnell ein paar Gedanken. Wer die Hand, Lukas Kapitel 9, Vers 62, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes, der kann gleich heimgehen. Kann nach Hause gehen, ist nicht geschickt. So ein Pflug ist ein Bild auf Beharrlichkeit, Furche für Furche. Ich habe mit dem Pferd gepflügt schon, ich weiß, wie man pflügt, mit Kühe habe ich gepflügt und mit dem Traktor gepflügt, ich weiß, wie es pflügen ist. Da musst du ganz genau dich an den Furche halten und vom Ziel her arbeiten. Da kannst du nicht sagen, jetzt mache ich kreuz und quer, verstehst du, dann wird mein Acker wunderbar. Nein, ich muss mich aufs Ziel richten, Furche für Furche. Egal, ob Steine im Boden liegen, egal, was da ist. Der Bauer muss hinter dem Pflug hergehen, der muss den Pflug nicht ziehen. Brüder und Schwestern, genau das ist im geistlichen Leben. Du musst den Pflug nicht ziehen. Das machen die Ochsen, das machen die Pferde, das macht der Traktor. Oder was auch immer. Auch Elefanten, das gibt's auch. So. Die machen das. Aber du musst nur den Pflug steuern. Du musst den Pflug steuern. Du musst den Pflug steuern. Du musst deine Gefühle steuern. Du musst deine Pläne steuern, deinen Weg und so weiter. Und dann beharrlich dahinter sein. Auf! Du glaubst gar nicht, wie manchmal die Tiere bocken können. Die stellen sich quer. Und da musst du schon deine Peitsche nehmen und dran treiben. Das Regelmäßige löst die Probleme, Brüder, Schwestern. In der Werbung, warum manche Leute Dinge aus dem Regal nehmen, weil sie schon so verblödet sind durch die Werbung. Immer wieder, die hören die Werbung, morgens, mittags, abends, überall sehen sie Plakate. Und wenn sie irgendwo beim Einkaufen sind, dann nehmen sie schon blind die Ware aus dem Regal, anstatt zu denken. Und das passiert überall, ob es im Sport ist, das Regelmäßige, im Glauben, in Gesundheit, das Regelmäßige, da liegt der Segen drauf. Regelmäßigkeit fördert uns auf allen Gebieten und Bereichen des Lebens. Egal, ob es das Musik ist, wenn du nicht übst, lernst nichts mehr Neues, bleibst auf Status Quo. Beharrlichkeit bewirkt sehr viel in unserem Leben. Und wir sollen ausdauernd sein und anhalten. Noch ganz schnell eine kleine Geschichte aus 2. Könige 13, Vers 14. Da ist Elisa. Er war schwer erkrankt als Mann Gottes. Stell dir mal vor, ein Prophet, die doppelte Portion von Segnungen hat, wird schwer krank. Schwer krank, liegt im Sterben. Mit ihm geht's zu Ende. Auch Diener Gottes werden krank. Es sind auch nur Menschen. Und Elia sieht, dass sein Tagwerk noch nicht vollendet ist. Er nützt noch alle Atemzüge und alles, was er noch hat, ganz schnell erledigen. Und dann kommt der Josia, der König von Israel, und sagt, du, der Herr will durch dich wirken, Gott hat dich berufen, gebrauche deine Gaben. Und dann macht das Fenster auf als Kranker und sagt, und jetzt nimm dein Pfeil und Bogen und jetzt schieß. Und er hat geschossen. Er sagt, wunderbar, jetzt nimm's weiter, mach's weiter. Dann haben wieder Pfeil und Bogen schoss und dann nur zum Fenster rausgeschossen. Weißt du, das, so steht es in der Bibel. Weißt du, manchmal sieht so manches aus, als wenn du zum Fenster rausschießt. Sinnvoll, sinnlos. Und dann sagt der Prophet nochmals, und dann nimmt er wieder, und kommt er sich blöd vor, schießt nochmals, und dann wird er böse und sagt, hättest du mehr geschossen, hättest du die Assyrer fix und fertig gemacht, aber du hast nur 3 Pfeile abgeschossen, 3 Triumphe, hättest du mehr geschossen, hättest du mehr unternommen. Aber 3, ich komme mir so blöd vor. Und wir kommen in so vielen geistlichen Dingen so blöd vor. Sei ein Löwe. Sei ein Löwe. Gottes Diener müssen lernen, einfach zu gebrauchen und sich nicht aufzugeben. Sogar nach dem Tod wirkt Elisa weiter. Kennst du ja diese Geschichte? Nach dem Tod. Und er hat gebeten, lieber Gott, ich will, dass die doppelte Portion der Wunder, wie der Elia hat. Und er hat tatsächlich bis zu seinem Tod noch ein Wunder gefehlt. Hat nicht geschafft, das Ganze, als er gestorben ist. Und weißt du, was da passiert? Da ist ein Krieg ausgebrochen, da wird ein junger Soldat schnell in das Grab, in die Gruft da geworfen, wo der Elisa liegt. Und als der Elisa, also der tote Soldat, die Gebeine Elisas berührt, springt er hoch. Und das ist das Doppelte an Wunder passiert. Verstehst? Und er hat gebeten und er hat geglaubt und er hat empfangen. Und wir sollten genauso in unserem Leben verfahren. Beten, glauben und empfangen. Und nicht kleinkariert sein. In Jeremia 33, da steht, tu deinen Mund weit auf und lass ihn füllen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns den Weg des Heils zeigst und dass wir nicht kleinkariert sein sollen, sondern wir sollen wie Löwen sein und unser Revier verteidigen. Wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen, das Land einnehmen. Und dein Wort sagt, worauf sich euer Fuß setzen wird, das Land wird euch gehören. Herr Jesus, hilf uns, mutig und kühn zu sein und nimm uns den ganzen Kleinglauben und zeig uns das, was wir tun können und sollen, das, was dein Wort uns lehrt, dass wir das unternehmen und das in die Tat umsetzen und verwirklichen. Und das übrige Heiland, das übrige wirst du machen. Du wirst unseren Mangel mit deinem wunderbaren Reichtum ausfüllen. Was noch fehlt, das wirst du erstatten. Das wirst du uns noch schenken, wenn wir bei dir sind. Und lebendig oder tot, wie bei diesem Elisa. Selbst nach dem Tode hat der Mann noch gewirkt, so dass die Vollzahl des Glaubens vollendet werden konnte. In Jesu Namen danke ich dir, Herr. Mehre unseren Glauben, Herr. Amen.